So if you really love Christmas, come on and let it snow.
So, ich heiße euch herzlich willkommen. Das Zitat, was wir gerade gehört haben, ist aus. Wir haben uns in der Vorbereitung gestritten, ob es der erfolgreichste Film ist. Auf jeden Fall einer der erfolgreichsten Weihnachtsfilme, nämlich von Billy Mack aus dem Film Tatsächlich Liebe. Und damit begrüße ich dich erstmal, Andy. Servus.
Ja, grüß dich.
Und wie es der ein oder andere vielleicht schon erraten hat, geht es heute mal primär um einen Weihnachtsfilm. Wir sind auch hier in der Weihnachtszeit. Nämlich Tatsächlich Liebe oder im Englischen Love Actually. Und ja, aber erstmal eine ganz andere Frage, Andi. Weihnachten, Weihnachtszeit, Weihnachtsfilme, jetzt mal unabhängig von diesem Film, hast du da irgendeine Kindheitserinnerung? Was kommt dir als erstes in Erinnerung, wenn du so an Weihnachten und die Vielzahl an Weihnachtsfilmen denkst? Hast du da so eine Erinnerung?
Es gibt Erinnerungen in der Tat, und zwar gab es immer regelmäßig Filme, die immer um die Weihnachtszeit herum gespielt wurden. Damals noch im DDR-Fernsehen auf der Ostzeit, aber ich glaube auch im Fernsehen allgemein. Das waren solche Filme wie Drei Nüsse für Aschenputtel, so eine wirklich alten Filme. Ich glaube, es waren auch sogar DDR-Verfilme oder andere Märchenfilme, die immer um die Weihnachtszeit so ein Stück weit stattfanden und gespielt wurden. Das sind so meine ersten Erinnerungen, wenn ich das so cineastisch ein bisschen betrachte und später. Und da war es ja auch das, worüber wir so ein bisschen, was wir jetzt auch nicht recherchiert haben, wo wir uns so ein bisschen gestritten haben, wie du gesagt hast. Kevin allein zu Hause ist halt so ein Film, der einfach um die Weihnachtszeit spielt. Und gleichzeitig aber auch sowas wie Die Hard, oder? Der spielte doch auch immer zu Weihnachten. Stirb langsam mit Bruce Willis damals. Das war auch ein Film, der zu Weihnachten spielte. Ist aber nicht mehr aus Kindertagen letztendlich. Das, was ich
Genau,
dann
ich glaube,
überlegt,
da
das war
kann
ein
man sich
bisschen
streiten,
älter.
ob es ein Weihnachtsfilm ist oder nicht. Also was man halt sagen kann, Stirb langsam spielt an Weihnachten. Der
Genau.
Rest ist dann, der Rest ist Action.
Aber ist es bei Tatsächlich Liebe nicht auch so? Bloß, dass der Rest halt nicht Action ist, sondern werden wir ja
Liebe.
gleich noch ein bisschen anschauen, was es dann ist.
Liebe, genau. Nee, bei mir ist
Ja.
tatsächlich auch tatsächlich Liebe, da muss ich sagen, als der rausgekommen ist, Anfang der 2000er, waren die größten Kindheitsjahre von mir ja schon vorbei. Das heißt, so in der wirklichen Kindheit war es dann auch so Kevin allein zu Hause mit Macaulay Culkin oder ich glaube ein, zwei Jahre später Kevin allein in New York, die ich als Kind absolut gefeiert habe und glaube ich x-tausend Mal gesehen habe. Und irgendwann kam dann tatsächlich Liebe. Und wenn man jetzt mal nur auf den kommerziellen Erfolg schaut, dann kann man sagen, es wurde ja jedes Jahr versucht. Es kamen die verschiedensten Weihnachtsfilme raus und man hat immer versucht, dieses Popkulturelle an Weihnachten so zu bedienen, um irgendwie ein Welthit zu landen. Und es gibt viele Versuche, die dann ganz nett waren. Viele Komödien, viele, viele Liebesfilme und tatsächlich Liebe hat es irgendwie geschafft, ich sag jetzt schon, also was heißt schon, ist jetzt auch bald 25 Jahre alt, aber zum Kult zu avancieren. Also zum einen zum riesengroßen kommerziellen Erfolg und halt zum absoluten Kult. Ich frage mal, bevor wir später darüber reden, was in dem Film so ist und wie man auf den Film blicken kann. Hast du eine Idee, warum genau dieser Film so zum kommerziellen Erfolg wurde? Hättest du einen Tipp?
Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Das habe ich mich wirklich auch gefragt, weil ich habe ihn gesehen auf deinen Tipp hin. Und meine Antwort wäre klar, das Thema Liebe und auf die Art und Weise, wie es präsentiert hat, ist es maximal in der Breite zugänglich. Wobei ich auch sagen muss, mir fehlt so ein bisschen Tiefe oder Komplexität dahinter. Und dann glaube ich, ist es die Besetzung einfach. Also der Mensch, der das gedreht hat, hat ja vorher Vier Hochzeiten und einen Todesfall. Was waren
Genau.
es noch für Filme? Was waren es andere Filme
Vier
noch?
Hochzeiten und ein Todesfall damals ja auch mit Hugh Grant, glaube ich. Aber allein der
Genau.
Schauspielcast dann natürlich mit Hugh Grant, Alan Rickman,
Ja.
Heike Makatsch, auch für die Deutschen bekannt, Rowan Atkinson, also bekannt als Mr. Bean, Keira Knightley, die damals, es war Zeiten Fluch der Karibik, wo Keira Knightley gerade erfolgreich wurde. Und wahrscheinlich habe ich jetzt noch vier, fünf vergessen, die da auch mitspielen. Colin Firth, bekannt aus Bridget Jones. Also ich glaube, man könnte den Cast einfach noch ewig weiterdrehen.
Bridget Jones ist, glaube ich, auch aus derselben Feder des gleichen Drehbuchautors oder Regisseurs. Also, und das ist alles auch das Muster, was da auch wieder auftaucht in diesem Film. Und ich glaube, nach den Erfolgen der vorherigen hat er einfach es geschafft, einen großen Cast aufzubauen. Und das ist, glaube ich, das, was den Film am meisten trägt. Ich bin mir nicht sicher, ob allein die Story oder die Geschichten mit anderen Schauspielern dargestellt einen ähnlichen Erfolg versprochen hätten. Deswegen glaube ich, es hat auch ein Stück weit was mit dem Cast zu tun. Ich weiß auch gar nicht, in Zahlen ausgedrückt, seit 25 Jahren, wahrscheinlich wird er immer wieder gespielt, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen uns helfen. Was bedeutet das eigentlich in Zahlen, wenn wir sagen, erfolgreichster Film? Ich meine, ich weiß, dass der total bei dir resoniert, aber wenn wir jetzt davon sprechen, dass der in einer Range zum Beispiel mit Kevin allein zu Hause rangiert oder mit solchen Filmen, dann muss er ja auch an den Kinokassen oder was so die aktiven Zuschauer angeht, ein relativer Erfolg gewesen sein. Wie ist das, Christian?
Ja, also tatsächlich jetzt die genauen Zahlen, Einspielergebnisse habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Ich habe gerade versucht, auf der Schnelle zu googeln, aber so leicht ist das gar nicht. Was man halt tatsächlich sagen kann, ist es so der Klassikerfilm, der halt jedes Jahr an Weihnachten läuft, meistens im ZDF. Also quasi immer wiederholt wird. Und ich glaube, er hat halt dieses typische Potenzial. Also oder beziehungsweise er hat halt alle Zutaten, was ein Weihnachtsfilm braucht. Du hast den Cast angesprochen. Dann hat er natürlich das typische Lied. Also am Anfang diese Hommage an Love is All Around in dem Film halt mit Christmas is All Around. Also er bringt diesen typischen Weihnachtshit mit. Und er ist halt wahnsinnig anschlussfähig, weil ich glaube, das ist eine Erfolgsgeschichte des Films. Er hat halt nicht diese eine Liebesgeschichte, so diese eine Liebesgeschichte, die irgendwie so durch den Film durchgeht, sondern er ist einfach aufgebaut aus ganz, ganz vielen kleinen Episoden, die alle so ein bisschen anders sind. Also einmal geht's um den Freund, der von seiner Freundin betrogen ist und an Weihnachten verreist und da eine neue Liebe findet. Dann geht es um den Prime Minister, der sich in seine Mitarbeiterin verliebt und da am Anfang, hier schüttelst du den Kopf.
Nee, ich schüttel gar nicht den Kopf, sondern ich wollte sagen, das ist auch so ein typisches Muster in dem Film, ja. Es gibt immer Chefs, Prime Minister und die verlieben sich dann oder in Untergebene, in Sekretärinnen und so, ja. Und die wiederum verlieben sich zurück. Es ist irgendwie auch ein Muster, was mehr als einmal auftauchte dort in diesem Film, ja.
Ja, du
Wie,
sprichst Hugh
was, was
Grant
nämlich
an.
was hier? Ja,
Ja.
klar. Also in dem Fall der Prime Minister Hugh Grant, ein sehr
Der
unsicherer
amerikanische
Prime
Präsident.
Minister.
Ja.
Genau, der sexuell übergriffig wird mit der Angestellten in der Baker Street. Baker Street? Nee, also jedenfalls
Im
direkt im
Regierungssitz,
Hause,
ne? Ja, genau.
genau im Hause des Prime Ministers. Was soll ich dazu sagen? Also
Ja.
das sind Dinge, wo ich auch denke, da ist der Film vielleicht nicht so gut gealtert. Aber du wolltest ja weiter was sagen. Also
Genau, also er hat halt so diese ganz vielen verschiedenen Perspektiven und damit glaube ich, ich würde sagen, das, was du so ein bisschen, also was man als Kritik sehen könnte man auf der anderen Seite auch als Erfolgsgeschichte des Films nehmen. Er ist halt sehr, sehr eingängig, er ist sehr, sehr niedrigschwellig und er schafft es halt, glaube ich, irgendwie für jeden anschlussfähig sein, weil jeder hat irgendwie Erfahrungen um das Thema Liebe gemacht und jeder findet sich in irgendeiner Form in irgendeiner von diesen Geschichten wieder und fühlt sich wahrscheinlich relativ schnell damit abgeholt. Und damit kann man ja sagen, erfüllt da so ein bisschen das gleiche Rezept, wie auch zum Beispiel Popmusik oder Schlagermusik hat, wo du sagst, okay, das ist ja so der Klassiker, keine Ahnung. Wie war das hier damals? Die Toten Hosen singen an Tagen wie diesen oder Andreas Burani singt ein Hoch auf uns. Und irgendwie 40 Millionen Menschen sagen, ja, das ist genau mein Song, der holt mich gerade genau ab. Na klar, weil er halt so niedrigschwellig, weil er so unterkomplex ist, dass jeder irgendwie sein eigenes Leben in diesen Song rein interpretieren kann. Und wahrscheinlich ist genau das Gleiche bei diesem Film auch. Also er bietet dir halt so viele Perspektiven an. Nicht zu komplex, sodass du irgendwie immer die Chance hast zu sagen, ach guck, und das holt mich genau ab, das ist doch genau meine Geschichte der Liebe oder das ist doch genau, das spricht mir doch aus der Seele. Und das ist irgendwie das, was mich so an dem Film begeistert. Aber ich muss auch sagen, ich bin Ich habe gerade einen sehr kritischen Blick auf Popmusik und Schlager geäußert, aber genau das ist das, was mich daran begeistert irgendwie.
Es ist so ein bisschen
eine kleine Märchenwelt.
Es ist wie Weichzeichner auf komplexe inhaltliche Themen gelegt. Und so wie beim Horoskop oder bei Drei-Groschen-Romanen, ja, kann jeder dann irgendwie vielleicht damit anfangen, aber man merkt auch, es spricht irgendwie nicht jeden an. Ich war ja auch erstaunt. Ich habe dann Kritiken tatsächlich im Internet mich mal angeschaut und eine Menge Leute wirklich sagen, das ist ein toller Film und so weiter. Es gibt natürlich auch andere, die das dann kritisch auseinandernehmen. Das hinterlässt bei mir den Eindruck, dass der Film tatsächlich auch ein Stück weit polarisiert. Ja? Also es gibt Leute, die da wirklich hinterher sind, so ähnlich wie bei Popmusik ja vielleicht auch, ja. Und so ein bisschen, wie sich das in unserer Dynamik ja hier auch gerade zeigt, weil ich erlebe dich als total begeistert, das ist der Film. Und ich gucke so drauf und denke, Junge, hier wiederholen sich Storys, das ist alles viel zu einfach. Es gibt Bodyshaming aus heutiger Sicht so ein bisschen, ja. Also Dinge, die vielleicht auch, wo man unterschiedlich drauf gucken könnte, ist der Film jetzt gut gealtert in der Darstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit und der Dynamik und Tiefe von Beziehungen. Aber dafür ist es vielleicht einfach nicht das Werk. Ja? Also wenn ich da mit dieser Brille drauf gucke, vielleicht lege ich da auch ein Maßband an, dem dieser Film gar nicht gerecht werden will oder wollte. Der will halt eher weich gezeichnet ein paar Narrative von Liebe oder ein paar Verzwickungen und Vertrickungen aufstellen, die ich immer wieder inhaltlich kritisiere, weil sie halt weich gezeichnet und wie durch so einen blurry Filter dann sehr akzentuiert halt dargestellt werden.
Das ist natürlich so eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, die man führen kann. Ich meine, das, was du jetzt sagst, ist doch etwas, das kann ich doch letztlich auf jede Art von, und jetzt gehe ich mal über Filme hinaus, auf jede Art von Weihnachtsfilme, als auch auf Weihnachtsmusik. Also ich zum Beispiel kann jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich Liebe ist, ob das jetzt Kevin allein zu Hause ist, ob das, was hast du, drei Haselnüsse für Aschenbrödel?
Ja, das sind ja klassische Grimm-Märchen, die sind schon uralt, genau.
Genau, aber auch die sind ja in der Moderne dann nochmal verfilmt worden. Irgendwie trifft es ja auf die alle zu. Sie sind alle so ein bisschen weich gezeichnet, alle so ein bisschen mit diesem Narrativ der Liebe, alle sehr, sehr eingängig. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, wir sehnen uns dann, wenn es so Ende November geht, wir sehen uns trotzdem dabei, dass diese Zeit wiederkommt. Und das ist so das, was mich begeistert, dass ich sage, das ganze Jahr ist jetzt übertrieben. Aber ich sag's mal, ein Großteil der Zeit beschäftigen wir uns mit hochkomplexen Dingen, hochtiefen Themen, haben alle teils auch mit sehr bedrückenden Themen zu tun. Und ich für mich kann sagen, ich gönne mir dann mal so diese 2-3 Wochen um die Weihnachtszeit und hab so einen kleinen Ausflug in diese Märchenwelt und mag es so ein bisschen. Mag es einfach, mag es überskizziert, mag es happy-endig und das finde ich an diesem Film gut. Ich finde, du merkst auch an ganz vielen Szenen, der Film nimmt sich selber nicht ernst. Also er ist ja seine eigene Karikatur. Also zum Beispiel.
Das kann ich mitgehen, ja.
Also zum Beispiel diese eine Szene, wo der eine männliche Darsteller sagt, eigentlich ist er der Sexgott in Person, er ist halt einfach auf dem falschen Kontinent und wenn er jetzt nach Amerika reisen würde, dann würde ihm alle Frauen zu Füße legen. Und ich glaube, er reist dann mit einem Rucksack voller Kondome und geht in eine Bar rein und drei stereotypische Blondinen kommen auf ihn zu. Diese Szene, unabhängig davon, ob die jetzt 2002 gedreht wurde oder 2024 gedreht wurde, dann merkst du ja, der Film nimmt sich selber nicht ernst. Und das ist da so ein bisschen das, was ich dann irgendwie auch liebe. Also ich mag auch so ein bisschen so dieses Selbstironische an dem Film. Oder hast du in dem Moment gedacht, der Film meint es ernst?
Echt? Nee, also
ich musste schmunzeln dabei.
Sagen wir mal so, der Film steigt ein mit einer Szene, wo Leute am Flughafen sich begrüßen und es wird gesagt, ey, Liebe ist doch eigentlich überall. Und ich dachte, Mensch, dieser Film, der hat eigentlich das Potenzial, was Schönes über Liebe zu erzählen. So, ja, dass Liebe überall ist, allgegenwärtig, wie Liebe Beziehungen letztendlich formt und dafür sorgt, dass Menschen zusammenkommen. Und das wäre immer noch unterkomplex, ja. Aber würde ich sagen, das hat was. Und dann habe ich relativ einfache Erzählstränge, so ein bisschen wie Aschenputtel und der König, so an verschiedenen, also auch wirklich von diesem narrativen Muster. Da ist ein König und da ist ein Aschenputtel. So ein bisschen waren ganz häufig die Beziehungs- Ebenen oder auch diese hierarchischen Ebenen, wenn man so sagen will, an vielen Stellen des Films. Okay, geschenkt. Das Beispiel, was du jetzt gerade ansprichst, mit einem Jungspund, einem Briten, der jetzt nicht, also den hätten sie auch besetzen können mit jemand, der total super aussieht, aber er wurde, glaube ich, so ein bisschen nerdy besetzt auch.
Als nerdy, ja, also ein bisschen genau. Ekelig auch, da hat man auch gemerkt, also als er da am Buffet ist und dieses Teil dann ableckt und wieder zurücklegt, also absichtlich nerdy, ein bisschen eklig, schmierig.
Genau, und so ein bisschen, aber so ein bisschen nach dem Motto, jeder kann es schaffen und lass dich bloß nicht von Feedback von außen beeindrucken, weil sein Kumpel sagt, ja, Alter, bleib mal auf dem Teppich hier, ja. Denkst du, wenn du nach Amerika fährst, steht dir da alles offen und so weiter. Und ich dachte erst, als sie die Szene dann gezeigt haben, auf die du gerade abgestellt hast, also der Typ fährt dann wirklich super reflektiert mit seinem Plan, nach Amerika zu gehen, um dort Frauen abzuschleppen, wenn man es jetzt mal so auf den Punkt bringt, ja. Nach Amerika, steigt in Wisconsin aus, da ist gerade Schneegestöber, er steigt in ein Taxi und sagt, fahr mich in eine Bar, und der Taxifahrer sagt, in welche Bar? Ist mir egal, irgendwo hin.
Irgendeine
random Bar, und dort sitzt eine modelartige Person, ja, neben lauter Gelangweilten und ebenso nerdy Amerikanern, ja, die da Billard spielen oder sich betrinken, sitzt halt diese Person da, und da muss man es schon sagen. Das ist, also wenn das nicht überzeichnet ist, ich dachte erst, okay, ist das jetzt, träumt er das jetzt gerade? Aber die haben es wirklich als Realität verkauft, dass es so ist. Fährst halt nach Amerika, setzt dich in die Bar, dann sitzt dieses Model neben dir und sagt, ich habe übrigens noch zwei Freundinnen. Und eine halbe Stunde später sagen die sinngemäß, ja, also und übrigens, du kannst ja bei uns übernachten, wenn du noch kein Hotel hast. Und wir schlafen übrigens nackt nebeneinander, wir haben nur ein Bett, komm doch mit.
Genau, und unsere Heizung also ist kaputt, ist so, deswegen müssen wir uns so nah aneinander kuscheln.
Also das muss, das ganz ehrlich, das ist doch ein Plot, weiß ich nicht. Da dachte ich so, okay, das muss der träumen. Und dann war das aber wirklicher Teil des Films. Also die wollten das wirklich so einbauen wie andere Beziehungsverstrickungen. Aber diese Einfachheit, die ist ja auch in der Szene mit dem Präsidenten sichtbar. Da kommen wir vielleicht auch nochmal gleich drauf. Und ich habe mich gefragt, diese Filme wie Aschenputtel, Kevin allein zu Hause ist Unterhaltung, ist halt überzogen, ein Junge setzt sich durch gegen Einbrecher, wird vergessen, macht so ein bisschen sein Ding. Hast du so eine Story, ja?
Da hat auch keiner kritisch drauf geschaut. Ich hätte auch damals kritisch auf die Eltern schauen können.
Finde ich den vergessen oder so.
Seinen sechsjährigen Sohn zu Hause zu vergessen, hat auch keiner drauf geschaut.
Ja, exakt, aber fühlte mich anders unterhalten, vielleicht auch in dem Alter damals, ja, weil es spricht halt, als es jetzt herausgekommen ist, war ich selber Junge oder so, ja, und da hat mich das halt angesprochen, dass du ein kleines Abenteuer hast, du verteidigst dein Haus und Hof so, und das alles ist noch lustig und du gewinnst natürlich als Kind dann, ja, natürlich auch vereinfacht, fair point, ja, aber irgendwie anders. Die Hard ist halt ein Actionfilm, was soll man da sagen, die sind ja sowieso nicht so richtig realistisch. Sowas wie Ebenezer Scrooge, auch so ein typischer Weihnachtsfilm, ja, der noch
mit
Moral dann tatsächlich auch, der tatsächlich noch mit einer gewissen Moral einhergeht, ja.
Und auch sagt, einer der wenigen Weihnachtsfilme, also eine Weihnachtsgeschichte, ja, ganz oft verfilmt, wo wirklich fast schon das Buch bekannter ist als der Film. Also hier reden wir wirklich über ein Buch mit einer gewissen Tiefe, was dann quasi verfilmt wurde. Und auch da muss man sagen, der wirklich allererste Weihnachtsfilm, der ist ja wiederum sehr einfach. Also auch wieder so ein, so eine Art Gentleman, der da irgendwie, also so. Das heißt, da ist es ja auch vereinfacht dargestellt worden. Später von Disney, der wiederum ist das Kritische wieder reingekommen, war ganz atypisch für Disney, dass eine Weihnachtsgeschichte eher düster dargestellt wurde. Also es ist ein Animationsfilm, aber düster. Aber da hast du recht, weil jetzt hast du meine Frage ein bisschen zerdeppert, weil ich wollte mal so ein bisschen die Frage stellen, fällt dir denn irgendein Weihnachtsfilm ein, der eine gewisse Tiefe hat? Weil ich bin die Filme auch durchgegangen. Kevin allein zu Hause.
Ja, aber dann würde ich sagen, Ebenezer Scrooge, ja, der hat eine gewisse Botschaft. Und das war ja die Frage, die wollte ich dir zurückspielen. Vielleicht ist die gar nicht zerdeppert, weil da ist eine gewisse Moral drin. Da ist etwas, was trotzdem zugänglich gemacht wurde, natürlich über die Charaktere, die in der Fantasiewelt spielen, mit dem Ebenezer Scrooge und so weiter, ja. Aber die Frage, die ich dir zurückspielen wollte, welche Moral siehst du denn in tatsächlich Liebe? Der Titel verspricht, dass es halt Liebe so ein Stück weit elaboriert wird. An welcher Stelle wird dieses Versprechen für dich eingelöst?
Also ich sag's mal, das ist jetzt so ein bisschen so, wie wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist die Moral hinter Atemlos von Helene Fischer? Das heißt, es ist natürlich
also es ist einfach Unterhaltung.
Nein, ich würde schon so sagen, auf einer ganz, ganz, ganz natürlich so mit der Faust ins Gesicht Message sagt er uns hier irgendwie, und das ist ja auch das Zitat, was Hugh Grant am Anfang sagt, hey, wir haben irgendwie so das Gefühl, wir leben in einer Welt, die voller Konflikte, voller negative Dinge ist. Und die Message ist ja, hey, wenn wir ganz genau hinschauen, dann entdecken wir eigentlich ganz, ganz viele Botschaften der Liebe an ganz, ganz vielen Stellen. Und manchmal da, wo wir es erwarten, manchmal auch da, wo wir es aber nicht erwarten. Und das ist so das, was mich an dem Film auch irgendwie auf dieser, wie gesagt, ganz, ganz primitiven Art und Weise begeistert. Es ist halt nicht nur die klassische Liebesgeschichte, Mann lernt Frau kennen, dann frisch verliebt, dann irgendwie herauszögernder Punkt, Krise und zum Schluss heiraten sie, sondern es sind ganz, ganz unterschiedliche Liebesgeschichten. Und, also jetzt halte ich so ein bisschen gegen, was finde ich der Unterschied zu ganz vielen anderen Filmen ist, nicht alle von diesen Liebesgeschichten haben ein Happy End. Also es ist ja zum Beispiel auch die Geschichte von Alan Rickman und die Frau, gespielt von Emma Thompson. Genau, wo es darum geht quasi, also ein, man könnte sagen, ich glaube irgendwann wird es auch gesagt, 20 Jahre lang verheiratet, haben Kinder und er wird, ja was kann man sagen, er wird von einer seiner Mitarbeiterinnen angeflirtet, subtil angeflirtet und ja, und lässt sich da irgendwie hinreißen und kauft dann ein teures Weihnachtsgeschenk für seine Mitarbeiterin. Die Frau entdeckt es an Weihnachten, ist natürlich hochgradig entsetzt. Und jetzt könnte ich ja sagen, die ganz romantische Perspektive wäre ja dann, oder nicht die ganz romantische, die ganz oberflächliche Perspektive ist, der Mann sagt, ich bin so ein Arschloch und oh nein. Und zum Schluss, sie versöhnen sich und alles wird wieder gut und sie sind eine Einheit der Familie. Das passiert ja nicht. Also es kommt ein sehr tiefgründiges Lied von Joni Mitchell, nämlich Both Sides Now. Wenn man übrigens auf den Text des Liedes schaut, könnte ich sagen, eins der tiefgründigsten Lieder. Nicht nur von Joni Mitchell, die schon tiefgründig ist, sondern überhaupt aus der Popwelt. Und sie sind zum Schluss des Films, also das wird, glaube ich, angedeutet, sie sind nicht zusammen, sie sind getrennt und arrangieren sich irgendwie damit. Sie merkt irgendwie, sie macht das so ein bisschen der Kinder zuliebe, man merkt ihr aber natürlich die Verletztheit deutlich an. Und zum Schluss des Films begegnen sie sich wieder, umarmen sich auch kurz, aber mit einer gewissen Distanz. Also sie kommen nicht wieder zusammen. Das heißt, hier könnte ich sagen, hey, was für primitive Love Stories haben denn kein Happy End? Und nicht nur die Geschichte hat kein Happy End. Es gibt auch noch eine andere Geschichte. Aber was würdest du da denn entgegenhalten? Und ich finde, das zeigt der Film dann schon doch. Er sagt, hey, Liebe gibt es in ganz vielen Facetten und nicht immer gibt es so dieses Happy End am Ende der Geschichte. Es sind auch diese ganz primitiven Stories wie dem jungen Mann, der nach Amerika reist. Es gibt aber auch die Geschichte von Alan Rickman und Emma Thompson, was, finde ich, auch einen sehr bitteren, verletzlichen Blick auf Liebe zeigt. Und jetzt kannst du dagegen halten, ob ich jetzt versuche, Tiefe reinzubringen oder ob sie dann doch an manchen Stellen dann zu finden ist.
Also so tief, wie man halt in flachen Gewässern fischen kann, würde ich sagen, das stimmt. Weil also an dieser Stelle zeigt sich halt, dass Liebe keine Einbahnstraße ist, die immer mit einem Happy End endet. Finde ich total richtig, dass es auch Liebe Arbeit ist. Gleichzeitig verhält sich der Mann natürlich maximal, also übrigens alle Männer verhalten sich sehr unsicher, was ja auch wir alle kennen, wenn man mal in einer verliebten Situation ist, ist man vielleicht mit Schmetterlingen ein bisschen unsicher.
Unsicher,
das wird doch sehr überzeichnet, tollpatschig. Und Liebe wird in dem Film ja grundsätzlich ein bisschen kitschig dargestellt. Also verkitscht, ich hatte das vorhin mit dem Weichzeitner bezeichnet, sehr idealisiert. Und dieses Ideal, auch das Ideal vom Happy End und dass da immer alles irgendwie dann zusammengeht, wird ein Stück weit da vielleicht konterkariert. Ja, also von diesem Mann, der mit seiner Frau zu Harrods geht, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Sie geht kurz 10 Minuten weg und er kauft, und ich kann mir immer noch nicht erschließen, warum, für seine Angestellte, die ihn die ganze Zeit anbaggert, ein Geschenk.
Eine Goldkette.
Eine Goldkette. Und ja, diese Goldkette, die nimmt er dann mit nach Hause, lässt sie in der Tasche seines Jacketts drin liegen. Es gibt übrigens da eine lustige Szene, ja, mit Rowan Atkinson, ne, mit Mr. Bean, der als
der Verkäufer
da drin ist. Das wird dann halt auch auf die Spitze getrieben mit einer gewissen Wiederholbarkeit oder Wiederholung. Jetzt beeil dich doch mal, weil er schon irgendwie ein schlechtes Gewissen hat. Aber Christian, warum hat er überhaupt ein Geschenk für seine Angestellte da gekauft? Ich meine, das ist zum Beispiel so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Aber egal, er kauft die dann, dann wird es zu Hause gefunden und seine Frau ist super erfreut erstmal, weil sie denkt, oh, der hat bestimmt für mich dieses Geschenk gekauft, was ich dann seiner
Tasche gefunden habe. Wie sie sagt, nach 20 Jahren, du freust dich doch immer über einen Schal.
Ja, genau. Und dann kriegt sie aber von ihm eine CD mit einer traurigen Musik. Ist das das Lied, was du angespielt hast?
Joni Mitchell, genau. Joni Mitchell,
Und sie kriegt die CD und merkt, dieses Geschenk einer Goldkette, das ist halt wohl für irgendjemand anders gewesen. Und dann geht natürlich das Kopfkino und dann auch die Distanzierung los. Man mag sich nicht ausmalen, wie das in der Realität tatsächlich sowas dann abgehen würde. Und das haben sie halt auch ein bisschen weicher gezeichnet. Sie beißt die Zähne zusammen, lässt sich nichts anmerken am Weihnachtsabend. Und
weil die Kinder hier Krippenspiel
haben. Damit die Kinder auch nicht mitbekommen, dass es auch in Beziehungen zu Spannungen kommen kann. Das wird dann schön übertüncht. Also diese Idealisierung von Liebe und der Traum von Perfektion und auch von an sich halten und diszipliniert sein, auch in solchen schwierigen Situationen, hat der Film dann so auch dargestellt, wie er das halt kann.
Aber jetzt komme ich mit der zweiten Geschichte, die auch kein Happy End hat. Mal gucken, ob ich dich damit aus der Reserve locken kann. Auch das, finde ich, ist etwas, was in kaum, also wenn ich jetzt wirklich mal so die Geschichte der primitiven Liebesfilme, Notting Hill, Pretty Woman, Bodyguard, wenn ich die durchgehe, was in ganz, ganz wenigen dargestellt wird, ist die, jetzt könnte ich sagen, ich will nicht immer ins Maximum gehen, weil es schwer ist vom Wording, aber eine der verletzendsten Formen der Liebe, nämlich die nicht erwiderte Liebe. Und da gibt es ja auch die eine Geschichte von dem Freund oder von dem Trauzeugen, also er ist quasi Trauzeuge von seinem besten Freund, da weiß ich gerade nur den Schauspielerinnennamen, nämlich Keira Knightley spielt die Frau und sie heiratet halt ihren Freund, also der Film fängt auch an mit der Hochzeit und man merkt, der beste Freund ist Trauzeuge, wir sind in der Kirche, eigentlich eine ziemlich rührende Szene, wie dann die komplette Kirche All You Need Is Love singt und so im Laufe des Films wird einem klar, irgendwas ist mit dem Trauzeugen komisch, irgendwie ist er bedrückt und am Anfang weiß man nicht so wirklich warum und später merkt man, es wird dann ziemlich offensichtlich, er ist unsterblich verliebt in die Frau seines besten Freundes, unternimmt jetzt nicht irgendwie Versuche, die Frau zu gewinnen, weil er natürlich seinen besten Freund da nicht verletzen will. Und auch da finde ich, auch mit der zugehörigen Musik, zum Beispiel von Dido, die genau in diesem Film eingespielt wird, finde ich, das greift der Film sehr, sehr gut auf, so dieses Gefühl. Also eine perfekt gewählte Musik. Auch die Szene, wo sie dann bei ihm zu Gast ist und dann das Hochzeitsvideo sucht und er sagt, nein, das ist überspielt, ich hab gar nicht mitgefilmt oder gar nicht so wirklich und das ist wenn unbrauchbar und dann entdecken sie es und dann merkt man halt, dass er die ganze Zeit träumerisch sie in ihrem Hochzeitskleid und in ihren Tanzbewegungen gefilmt hat. Und da muss ich sagen, ich finde, das drückt der Film sehr, sehr gut aus. Und da finde ich schon ich muss sagen, ich hatte beim Schauen da schon so einen kleinen Kloß im Hals. Wie ging es dir? Auch nicht in der Szene?
Ja, da ist ein gewisser Pathos dabei, ne? Dass Liebe auch Leiden ist und dass es sehr theatralisch ist. Er leidet da halt leise vor sich hin, so ein bisschen wie die betrogene Ehefrau, bloß hier an dieser Stelle, weil er halt derjenige ist, der mit seinem besten Freund durch dick und dünn geht und jetzt bis auch zum Punkt der Hochzeit, was ja wahrscheinlich auch ein wichtiger Event seines Freundes ist. Und leidet und dabei und stalkt so ein bisschen mit weirden Videos, filmt also nicht die Hochzeitsgesellschaft oder so oder die Hochzeit, sondern immer das Gesicht oder den Tanz der Braut, so, ja. Was halt eine gewisse Dissonanz auch offensichtlich macht und wirklich ja ein Stück weit auch fragwürdig ist. Aber was auf eine andere Art betrachtet, und wenn ich jetzt mal den Betrachtungswinkel von dir einnehme, natürlich symbolisch steht dafür, für diese unerwiderte Liebe und auch diesen Zwiespalt zwischen der Verbindung, zwischen der freundschaftlichen Verbindung zu seinem besten Freund und auch an dieser Stelle der Loyalität, die er so ausdrücken will und der gleichzeitig dem unterdrückten Gefühl in sich selbst, ja, eine Anziehungskraft zur oder eine Liebe, Anziehungskraft zu dessen Frau und Freundin zu verspüren. Und das gipfelt ja darin, dass sie dann zu ihm kommt und das Video sich anschauen will. Und dann zeigt er ihr das Video, wo er sie die ganze Zeit gefilmt hat. Und man weiß nicht, sie guckt dann so ein bisschen ungläubig.
Er zeigt es nicht. Er will es nicht zeigen. Sie entdeckt eine Kassette und wirft es einfach ein. Also er wollte es ja so überspielen. Nein, das Video habe ich gar nicht mehr.
Und man könnte, vielleicht ist es auch nicht das einzige Video, was er in seiner Bibliothek hat, wo er sie irgendwie gefilmt hat. Ja, keine Ahnung. Aber ich will es nicht zu sehr zerflattern.
Jetzt sind wir hier in einem Indizienprozess.
Ja, genau. Die Symbolik, die ist natürlich dann recht klar auf den Punkt gebracht. Man muss es ja auch ein bisschen zuspitzen, um in diesem Film eben das dann auch zu zeigen. Und er steht dann ein bisschen betröppelt daneben und geht dann auch und stottert dann auch ihr zu, dass das halt...
Es ist eine Form von Selbstschutz, sagt er, glaube ich.
Genau, es ist eine Form von Selbstschutz, die er wählt, damit er, ich weiß nicht, welches Selbst er meint, sein eigenes glaube ich nicht. Also na, er sagt doch, Selbstschutz. Doch,
also er sagt es ja, oder nee, der, das ist ja so die Szene, wo ihr selber klar wird. Ah, also da, das, da merkt man ja, ah, sie begreift nun, was passiert. Also sie schaut dann so den, das Video von ihm und merkt, okay, du filmst die ganze Zeit nur mich. Und dann merkt man so, wie ihre Augen so nach oben gehen. Ah, sie denkt nach und dann sagt sie als nächstes, aber du magst mich doch gar nicht. Und dann ratter, ratter, ratter. Und dann sagt er so, vielleicht ist es eine Form von Selbstschutz. Also so ist die Szene, genau, glaube ich, aufgebaut.
Und da zeigt sich dann natürlich diese innere Zerrissenheit, ja, dass es halt nicht anders geht, als ja, da leise vor sich hin zu leiden und damit dann auch irgendwann klarzukommen.
Ja. Übrigens, Fun Fact zu dem Film. Es gibt ja Keira Knightley, also die bei diesem Handlungsstrang mitspielt, die quasi ihren Freund heiratet, also deinen Mann. Und es gibt ja auch eine andere Story, wo der kleine Sam, also ist ja auch eine sehr traurige Szene ganz am Anfang, eine junge Familie, die Mutter verstirbt und der Vater jetzt alleine mit seinem Sohn. Man muss sagen...
Ja, das stimmt.
Es wird am Anfang erzählt, dass die Mutter verstirbt, aber man merkt, der Film will das jetzt nicht so wirklich zum Thema machen. Es wird kurz erwähnt, aber es geht dann eher um etwas anderes, was wahrscheinlich du jetzt als Kritik aufnehmen könntest, dass da oder dass sich gar nicht so wirklich mit dem Tod der Mutter beschäftigt hat, sondern man merkt, das ist so aufgebaut, dass man diesen Sohn so tot unglücklich erlebt und der Zuschauer wird natürlich mit auf die Reise genommen, dass man am Anfang denken soll, ah, der ist so traurig, weil er hat gerade seine Mutter verloren. Turns out, er ist gar nicht traurig, also er ist wahrscheinlich schon traurig wegen der Mutter, aber er ist unsterblich verliebt.
Es kommt halt nicht vor, dass er traurig ist wegen der Mutter. Also ich habe mich gefragt, ob man diese Szene mit, wir tragen die Mutter zu Grabe und sie hat sich noch gewünscht, ein lustiges Lied auch zu hören. Der Papa ist todtraurig oder was ja sein Stiefvater ist in dem Fall, ist todtraurig und todunglücklich. Der Sohn sitzt halt immer so ein bisschen betröppelt da. Man könnte jetzt sagen, mit Sicherheit muss er den Tod seiner Mutter verarbeiten. Das ist ein 9-jähriger Sohn, seine Mutter ist irgendwie gestorben. Und dann fängt der Vater dann an, mit ihm zu sprechen. Ist es wegen deiner Mutter oder warum bist du so traurig? Und er sagt, weißt du was? Na klar bin ich auch traurig wegen Mama, so wie du auch. Aber ich bin eigentlich verliebt. Und ich finde, das hätte man auch einführen können ohne den Tod der Mutter. Weil ich finde es absolut, ich weiß gar nicht, wieso das eigentlich vorgeschaltet wurde, ehrlich gesagt. Es wäre nicht anders, als wenn ein 9-Jähriger sagt, ey, ich bin jetzt erstmal verliebt, was ein riesiges Ding ist für 9-Jährigen, ja? Unabhängig davon geht es dann auch überhaupt nicht mehr um die Mutter. Also das taucht überhaupt nicht mehr mit einer Silbe auf. Was ja auch okay ist, was zum Film passt.
Bei dem Vater gibt es ein, zwei Szenen, wo er merkt, wie nicht sehr präsent, das tue ich. Nicht sehr präsent.
Ja, und auch der Vater findet ja dann irgendwie nochmal Anschluss und verliebt sich auch neu. Und das heißt, nach einer Liebe kann auch eine neue folgen. Ja, das ist schon ja so. Aber das ein,
was ich meine, was ich als Fun-Fact
eben warte mal. Ja? Der Junge, der begibt sich dann ja auf die Reise und versucht dann doch immer mit Unterstützung seines Vaters dann doch zu sich aufzumachen, dann seine Liebe letztendlich tatsächlich
auch kundzutun. Das ist schon süß dargestellt, oder?
Ja, das ist süß dargestellt. Genau. Das ist auch süß dargestellt und das ist ja auch etwas, was, wenn man so anfängt zu reifen und es erstmal verknallt ist, natürlich auch ein Riesengefühl in einem ausliest.
Da konnte ich in dem Sinne relaten, dass man ja alles so, auch wenn es schon sehr weit her ist, dass man noch so diese Kindheitserinnerung war, so dieses erste Mal verliebt sein, so im Grundschulalter oder dieses, was man damals als verliebt sein dachte. Und wenn ich so selber zurückdenke, wie man sich so da verhalten hat und dann irgendwie konnte ich so zu diesem kleinen relaten, der so, also so diese Kindheitspläne, so wie, ah, ich bin verliebt, also werde ich jetzt einfach Schlagzeugstar. mal alle Frauen verlieben sich in Schlagzeugstars. Das fand ich irgendwie, das fand ich süß. Da konnte ich relaten. Da konnte ich so an so einen Kindheits-Christian denken. So, ja, das hätte ich als Neunjähriger, hätte auch meine Taktik sein können.
Hätte auch eine Strategie sein können, genau. Weil sie ist ja auch Musikerin gewesen, muss man sagen. Ja, sie war irgendwie eine Sängerin, in die er sich da verliebt hat, das Mädchen, ähnliches Alter. Ja, passt ja auf jeden Fall.
Aber auch zu dem Film. Einen kurzen Funfact wollte ich da reinwerfen. Also wir haben ja Keira Knightley, die da als Ehefrau dargestellt wird, und den kleinen Sam. Wusstest du, dass zum Zeitpunkt des Films die Schauspieler fast gleich alt waren? Also Sam und Keira Knightley, die waren nur 2 Jahre auseinander. Finde ich ja lustig, weil das eine wird als Kind dargestellt und sie wird als Ehefrau dargestellt. Aber die Schauspieler waren, glaube ich, nur 2 Jahre auseinander. Also irgendwie 17 und 15 oder so.
Wie?
Also der Schauspieler von dem Sam und und Keira Knightley selber, die waren alterstechnisch gar nicht so weit auseinander. Ich glaube nur 2 oder 2,5 Jahre. Und der eine wird halt als 9-jähriger Sohn und sie wird als Ehefrau dargestellt. Am Ende ist es, glaube ich, so, dass er war deutlich älter als 9, sondern schon irgendwie 12, 13 und sie war aber erst 16, 17 oder so.
Ja.
Aber kurzer Fun-Fact.
Dass die auch hier endet natürlich diese Storyline endet natürlich auch mit einer cheesy Szene, ja, wo der Junge durch die Absperrung von Heathrow rennt, um dann doch noch seiner Geliebten zu sagen, dass er sie liebt, ja, also diesem jungen Mädchen, wird von 2 Polizisten verfolgt und das ist so eine typische, wo ich auch sagen würde, ja, ein bisschen überzeichnet, wie aber so eine typische Kevin allein zu Hause Szene auch so, ja.
Genau, und auch da wieder genauso wie bei dem Sexgott, der in Amerika mit dem Rucksack voller Kondomen ist, auch da auch sehr selbstironisch dargestellt, dass wie die Sicherheitskontrollen überwunden werden, wie sie genau abgelenkt wurden, weil von einer wiederum weiteren Geschichte Billy Mac gerade sich im Fernsehen entblößt und genau quasi die Sicherheitskräfte da auf dem Fernseher schauen. Ist auch sehr schön dargestellt. Finde ich aber auch sehr, sehr süß, weil es ist dann, was ist dann das absolute Glück des Jungen, dass sie sich dann noch einmal umdreht und er denkt, okay, die kennt niemals meinen Namen und sie sagt, Sam, natürlich kenne ich deinen Namen und dann gibt sie ihm, glaube ich, einen kleinen Kuss auf die Wange.
Ja, und das ist ja der Heaven für einen Jungen in diesem Alter, oder?
Ja.
Also das ist ja absolut der Himmel dann, ja, okay.
Und wir waren gerade noch bei der nicht erwiderten Liebe. Und da muss ich nochmal sagen, da hat, und jetzt versuche ich ein fünftes Mal dich aus der Reserve zu locken, ich glaube, es ist eine der schönsten Liebeserklärungen der Filmgeschichte, die da dieser in diesem Film ist. Und wenn man mal googelt, die schönsten Liebeserklärungen der Filmgeschichte, die schönsten Liebesszenen der Filmgeschichte, dann ist diese immer mit dabei, nämlich wie er dann quasi doch ihr dann seine Liebe offenbart, aber direkt auch ohne Hintergedanken. Und wie er das macht, wie er dann quasi anklingelt, mit Schildern vorbereitet und einem Kassettenrekorder und dann quasi in Pantomime mit Schildern ihr sagt, hey, pass auf, heute ist Weihnachten und an Weihnachten erzählt man doch die Wahrheit. Und dann einfach mit diesem Zitat, to me, you're perfect. Auch da, wie hast du da reagiert?
Ja, perfekt. Also es ist doch super, wenn man das schafft, seinen besten Freund, der dann sitzt dort zu Hause mit seiner frisch vermählten Ehefrau. Der Film startet 6 Wochen vor Weihnachten. Wir sind jetzt wahrscheinlich am Weihnachtsabend oder eine Woche
vor Weihnachten. Sie haben die Hochzeitsreise wahrscheinlich gerade hinter sich.
Sie haben die Hochzeitsreise, Flitterwochen gerade hinter sich und du kommst dann und hast dich endlich überwunden, deine Liebe zu gestehen. Nicht deinem besten Freund, das ist jetzt mal egal, aber mit pantomimischen Einlagen dann seiner frisch vermählten Ehefrau, die die Tür aufmacht, während der Mann oben sitzt und Fernsehen schaut und kriegt dann diese Liebeserklärung. Man kann sich nur vorstellen, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite hat es natürlich eine gewisse Romantik und auch diese Überwindung, dann tatsächlich diese Liebe zu gestehen. Das trägt es in sich, vom Narrativ her. Ja. Wie es weitergeht, ist ja ein Stück weit offen dann auch, ne?
Na, also zum einen möchte ich ihn ein bisschen verteidigen. Er sagt, also bevor er das eben
muss
sagt,
ja nicht verteidigen. Das ist ja
aber egal. Also um ihn zu verteidigen, er sagt ja, without hope or agenda. Also er sagt, hey, pass auf, ohne hier irgendeinen Hintergedanken zu haben.
Ja, das ist so ein bisschen, als wenn ich sage, ich finde das alles richtig, aber ich habe jetzt keinen Hintergedanken, aber ich würde dir gerne meine Liebe gestehen.
Ja, oder so, ich will dich nicht in Versuchung bringen, weil ich weiß, du hast morgen eine wichtige Klausur, aber hier ist gerade eine Mordsparty und ich habe 3 kühle Kisten Bier.
Und das ist noch ein schöneres Bild.
Und hier gibt es gerade Cheeseburger und es duftet schon so.
Mm-hmm.
würde ihn jetzt immer noch in Schutz nehmen eigentlich. Nee, aber
ja, ich verstehe auch den dann Punkt. Mit, guck mal, wir sprechen ja die ganze Zeit darüber,
dass der Film... Sie rennt ja hinterher, ja, und gibt ihm dann einen kleinen Kuss und rennt dann wieder zurück. Und ich finde, man sieht ihm an, vielleicht schreibe ich es ihm jetzt aber auch zu, er hat seinen Frieden mit der Situation gefunden.
Siehst du, das hätte ich ganz anders interpretiert.
Weil er sagt dann so, also er sagt so für sich selber, okay, jetzt ist ein für alle Mal Schluss und dann macht er noch so eine Geste in die Luft und dann geht er halt ruhig spazierend nach Hause an Heiligabend. Und das ist ja diesen Bann, den er immer mit sich rumgetragen hat, er konnte ihn halt äußern. Und auch das, finde ich, ist ein schöner Blick auf Liebe, den alle anderen Oberflächenliebesfilme nicht haben. So, er hat seinen Frieden damit gefunden, ohne jetzt das große Happy End zu haben. Ohne wie bei Pretty Woman, dass der Märchenprinz das Baugerüst hochklettern muss und Julia Roberts erobern muss. Mhm. Somit haben wir schon zwei. Also wir haben quasi und? Dem einen, der, was war das erste, das nicht schön endet? Achso, Alan Rickman, also der seine Frau ja nicht betrügt, aber so in eine Szene hineinglittert. Wir haben eine zweite, die nicht erwiderte Liebe. Und jetzt kommt die dritte. Wir sind am Ende bei fünf, glaube ich, die kein Happy End haben. Auch das muss ich sagen, finde ich aber auch sehr, sehr gelungen dargestellt. Mir fällt der Name nicht ein, aber ich rede von der Mitarbeiterin, die seit sie in der Firma angestellt ist, so unfassbar in den Chefdesigner Colin, glaube ich, verliebt ist. Also man muss sich vorstellen, sie arbeitet, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie 10 Jahre oder 7 Jahre, aber sie arbeitet halt genau in der Firma, wo auch Alan Rickman arbeitet. Das ist ja die Geschichte des Films, dass alle Stränge irgendwie auch miteinander zu tun haben. Und sie ist halt ewig in den Chefdesigner verliebt. Und man am Anfang weiß man noch gar nicht, was so der Hinderungsgrund ist. Da denkt man so, jetzt geht ja alles in die richtige Richtung, weil auf der Weihnachtsfeier traut sie sich dann. Und ich weiß gar nicht, ob er sie fragt oder sie ihn, aber sie tanzen dann. Also sie kommen dann zueinander, tanzen und er sagt dann auch, darf ich dich noch nach Hause bringen? Und man denkt, okay, Jackpot für die beiden, also beide sind ineinander verliebt und man denkt, sie finden jetzt zueinander, aber damit dargestellt, ihr Handy klingelt halt immer und turns out, sie hat einen kranken Bruder, es wird nicht ganz aufgelöst, was er für eine Krankheit hat, aber man merkt,
eine psychische
Erkrankung und er ist irgendwie in einer Klinik. Und man merkt, wie sie halt mit sich selber ringt, also der Bruder ruft sie halt sehr, 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 sehr oft an. Und sie ringt mit sich selber und der kann es nicht übers Herz bringen, quasi den Bruder wegzudrücken und gibt dann quasi die Liebesromanze auf. Also es geht dann quasi auseinander oder es geht nicht wirklich zusammen. Und sie sitzt dann da in dieser Klinik mit ihrem Bruder und man sieht ihr an, wie sie auf der einen Seite hoch verletzt ist. Also zum einen den Bruder so krank zu sehen, ist wirklich eine herzergreifende Szene, wie der Bruder dann ihr gegenüber aggressiv wird, aber wie man halt merkt, dass er von seiner Krankheit besessen ist. Und das, finde ich, ist verletzende. Auf der anderen Seite natürlich auch verletzend, wie sie quasi ihrer Liebe nicht nachkommt. Auch das, finde ich, sehr, sehr gut dargestellt. Das finde ich nicht romantisierend dargestellt. Finde ich sehr von dem Level, auch der Kitsch, finde ich, ein bisschen rausgelassen bei dieser Liebesgeschichte. Und auch da, finde ich, werden, allein wenn ich diese eine Storyline nehme, werden 4, 5 Facetten der Liebe in einer Storyline verpackt. Und deswegen finde ich schon den Film, also desto mehr wir darüber reden, desto vielschichtiger und desto tiefgründiger finde ich ihn. Also das finde ich eine sehr, sehr gelungene Storyline, weil sie so total viele Ebenen hat, über die man sprechen kann. Du weißt, glaube ich, welche Storyline ich gerade meine, ne? Wie blickst du auf diese Storyline?
Naja, also ich finde auch, da gibt es verschiedene Facetten und Der Film hat ja nicht den Anspruch, jetzt tief zu gehen, aber ebenso wie du es sagst, wenn wir uns darüber unterhalten, können wir natürlich in unterschiedliche Dinge abbiegen und lernen ja auch ein bisschen selber unsere Interpretationen darüber kennen. Ich reagiere auf den Film so, wie dass ich sage, es ist zu unterkomplex, es hat natürlich was mit mir zu tun, ja, weniger mit dem Film. Und gleichzeitig eignet das sich ja super, dass wir jetzt schon mehr als eine halbe Stunde darüber sprechen und die Storyline hier an dieser Stelle, da würde ich ja auch sagen, klar, diese Frau, frisch verliebt, wer braucht, also Liebe und Verbindung wünschen wir uns ja alle. Und hier wird eine Facette deutlich, die auch nochmal für mich so ein bisschen darstellt, hey, es gibt auch Grenzen. Also Liebe hat einerseits eine Dimension von Aufopferung, ja, in dieser Phase in Richtung des Bruders. Und das führt aber dazu, dass diese grenzenlose Aufopferung, ja, ein Stück weit auch sie selbst, in meiner Interpretation, ihre innere Mitte verlieren lässt und so ein Stück weit das Leiden von ihr selber fördert und eben nicht die Entwicklung und die eigene Transformation, dadurch, dass sie sich selber oder auch dem Bruder keine Grenzen setzt. Ja? Und deswegen scheitert ihre Beziehung und ihr Liebesleben. So. Ist sicherlich etwas, was sich genau auch so in der Praxis natürlich zuträgt. Und mir obliegt es jetzt nicht darüber auch zu werten, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Das ist ja eine sehr individuelle Entscheidung. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, es bedient halt sehr stark eine Facette der Liebe, in der Fall diese hingebungsvolle Aufopferung und weniger die Selbstentwicklung, die eigene Transformation, die Verbindung und auch Erfüllung von eigenen Bedürfnissen an dieser Stelle. Ja, insofern kann man da schon eine ganze Menge draus rauslesen und das, glaube ich, auch prototypisch sehen oder auch archetypisch für so eine Facetten der Liebe, die jetzt sich nicht nur auf Beziehungsliebe im eigentlichen Sinne beziehen, sondern auf die Liebe zu Mitmenschen an der Stelle. Also die verschiedenen Facetten der Liebe, romantisch, platonisch, familiär, die der Film ja dann so ein Stück weit streift, die sieht man an dieser Szene auch nochmal ein Stück weit rausgepackt. Aber gleichzeitig auch dieses einerseits Verbindende und auf der anderen Seite Isolierende. Ja? Mhm. Also diese starke Verbindung zum Bruder führt halt zu einer Isolation im eigenen Liebesleben an der Stelle. Und aus meiner Sicht ist es ein unterdrücktes Bedürfnis. Das Narrativ selber auf diese Art so dargestellt zu werden, ist aus meiner Sicht nicht unbedingt hat nicht nur Vorbildcharakter für mich, sondern ist eher eine Idealisierung der Aufopferung, ja, und des Leidens, das in der Liebe so ein bisschen drinsteckt und was aber so nicht sein muss, weil es ein bisschen unausbalanciert ist. Und jetzt merkst du schon, jetzt intellektualisiere ich in diese Szene ganz, ganz viel rein, ja, und analysiere dafür rein. Aber das ist das, was in dieser Szene für mich dann tatsächlich auch ausgedrückt wird. Und was ich dann, wenn ich das noch weiterführen darf, in verschiedenen Facetten dieses Films ja eigentlich zeigt. Ja, also wir haben diese Facetten der Liebe, die ich schon gerade nannte. Wir haben dieses Hin- und Herschwanken zwischen Verbindenden und Isolierenden. Das lässt sich ja auch in dieser Paarbeziehung von dem Ehepaar reinlaufen. Auch wenn das ein sehr flacher Grund ist. Also auf der Arbeit werde ich angebaggert und deswegen lasse ich mich da total drauf ein. Ist letztendlich, wenn man da ein bisschen genauer drauf schaut, ja auch eine unerfüllte Sehnsucht, die dort angesprochen wird bei dem Familienvater. Ja? Etwas, was er gerade nicht hat und findet. Leider, oder was heißt leider, im Rahmen dieses Films kann es halt nicht weiter aufgelöst werden. Den Anspruch, den habe ich dann auch nicht. Und so ist er sowohl in dieser Liebesbeziehung dann auch an der weiteren Story und in allen diesen Liebesthemen stecken dann auch diese Prinzipien von Hoffnung und Enttäuschung drin. Ja? Und Dinge, die wir halt machen. Ich halte jetzt mal kurz an, weil sonst elaboriere ich das vielleicht ein bisschen zu doll hier.
Wir könnten mal, und gleichzeitig in dem, was du gerade gesagt hast und so ein bisschen auch so in Gedanken monologisiert hast, würde ich sagen, genau das ist aber irgendwie auch eine Stärke des Films. Ich glaube, du kannst 100 Menschen diesen Film schauen lassen oder 1 Million Menschen und irgendwie glaube ich, trotz seiner in Teilen oberflächlichen Art, in Teilen vielleicht auch, wie du es genannt hast, schlecht gealtertsten Art. Wie gesagt, als Hintergrund immer um die Jahrtausendwende wurde der Film gedreht. Finde ich, er bietet so 1 Million Gesprächsangebote. Also so 1 Million Gesprächsangebote über was für eine Facette von Liebe, auf was für einer intellektuell tiefen oder oberflächlichen Ebene man sprechen will. Und du würdest zu jeder Ebene und zu jedem Thema irgendwie ein Gesprächsangebot finden. Und ich finde, das ist das Erfolgsrezept des Films, dass er ganz, ganz viele Gesprächsangebote macht. Natürlich, dadurch, dass er so eine Vielzahl an Gesprächsangeboten macht, findest du auch ganz, ganz viele Themen, wo du sagst, hey, das spricht mich so gar nicht an. Also keine Ahnung, wenn du ein Mensch bist, der sagt, hey, ich schaue gern Filme mit einer gewissen Tiefe, mit einem gewissen Hintergrund, mit einem gewissen Facettenreichtum, dann wirst du natürlich auf die, jetzt komme ich nochmal drauf zurück, auf die Szene mit dem britischen Sexgott, der mit einem Rucksack voller Kondome in eine amerikanische Bar, dann wirst du da wahrscheinlich kritisch drauf schauen. Und auf der anderen
Seite. Moment. Ich schaue nicht kritisch drauf, dass da einer losgeht und in seiner
Welt abgeholt.
In seiner Welt sagt, boah, ich suche jetzt aber was und ich mache mich auf den Weg. Ja, das ist so ein bisschen ja auch ein Beginn der typischen Heldenreise. Bloß was dort in dieser Heldenreise nicht vorkommt, ist tatsächlich die Herausforderung zwischendurch. Ja, sondern die Herausforderung ist einfach nur, ich muss mir das Flugticket kaufen und dann fällt mir irgendwie alles in den Schoß und auf eine Art und Weise, die eigentlich total unrealistisch ist. Und ich komme nach Hause und bringe meine Freundin, also meine Liebe mit, super, und gleich noch ihre Schwester für meinen Kumpel.
Ihre Schwester, ja. Wir haben im Übrigen, ich überlege gerade die ganze Zeit, haben wir noch einen Strang vergessen? Ja, wir haben den Strang vergessen, also eine Facette der Liebe, die auch gezeigt wird, nämlich so diese Best-Buddy-Liebe, also diese beste Freunde-Liebe zwischen Billy Mac und seinem in dem Film, glaube ich, hässlichen Manager genannt. Also quasi der Rockstar, der ja abgehalfterte, in die Jahre gekommene Rockstar, der mit seinem Christmas-Song Christmas is All Around nochmal ein Nummer 1-Hit landet. Und natürlich in dem Moment, wo der Hit Nummer 1 wurde, von Elton John sofort zu einer Superstar-Party eingeladen wird. Aber an Heiligabend erkennt, dass seine wahre Liebe doch die zu seinem besten Freund ist, nämlich dem Manager, zu seinem Manager reist und dann quasi mit ihm Heiligabend verbindet. Das ist nochmal auch eine schöne Facette der Liebe unter besten Freunden, der Best-Buddy-Liebe, die natürlich auch nicht fehlen darf bei dem bunten Blumenstrauß an Angeboten, die der Film liefert.
Ja.
Du hast auf die Geschichte geschaut.
Die Blumenstrauß fand ich, sagt mir wirklich. Na, ich fand die exaltierte Darstellung dieses Künstlers, also dieses Sängers, der auch ein bisschen inkorrekt, also die einzige inkorrekte Person oder Rolle so ein bisschen darstellte, fand ich, ja, also die es auch wirklich ein bisschen stärker gezeigt hat.
Das war an der Stelle auch damals schon inkorrekt, muss man sagen. Das war auch damals schon inkorrekt, wie er
dargestellt wurde. Fand ich an der Stelle aber ein Stück weit erfrischend dargestellt zu bekommen. Auch hier haben wir wieder die Aspekte des Body-Shamings, die so ein paar Mal auftauchen, dass er seinen Manager so ein bisschen als dick bezeichnet. Man könnte das mit dem Augenzwinkern auch sehen. Ist vielleicht auch so ein bisschen über Woke-Perspektive, wenn man das so will, ja. Wenn ich das jetzt kritisiere. Es fällt mir aber auf im heutigen Zeitgeist, ja, dass man sich darüber dann sowohl die eine Frau, also der Premierminister, die andere Szene, vielleicht für diejenigen, die den Film noch nicht geschaut haben, ja, der Premierminister, seine Verliebte, also die Frau, in die er verliebt ist, trägt da auf Händen, am Flughafen, glaube ich, ne?
Ja, stimmt. Ah, und sie
sagt, und sagt dann so, wow.
Du bist ganz schön schwer geworden oder so.
Du bist ganz schön schwer geworden. Naja, whatever. Aber du hast mich halt zu der Beziehung gefragt, ja, typische Männerfreundschaft, ja, und da ist ein alter Typ, der will es nochmal wissen, nimmt seine eigene Musik nicht so richtig ernst, erzählt auch drüber, dass er selber schon Alkoholprobleme hatte in der Vergangenheit und so weiter. Finde ich dann an der Stelle einen interessanten und guten Kontrast und auch ganz, ganz schön so gespielt dann vielleicht, wenn man das so sagen kann.
Und jetzt komme ich nämlich mit der steilen These. Bei aller Oberflächlichkeit würde ich sagen, nehmen wir mal einen Topf und werfen alle Liebesfilme der Filmgeschichte rein, alle Pop-Love-Songs, Pop-Liebeslieder, Pop-Weihnachtslieder, die es gibt, werfen wir auch
das
in diesen Topf
Suppe
rein. Dann werfen wir alle Weihnachtsfilme rein, egal ob Märchen, egal ob Spielfilm, dann behaupte ich, es ist der tiefgründigste Film, der in diesem Topf ist. Das tiefgründigste Werk. Also tiefgründiger als Bodyguard, als Pretty Woman, als Notting Hill, als Kevin allein zu Hause, als Last Christmas, als Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow.
Und ich lasse das einfach mal stehen. Ich werde das jetzt nicht kommentieren in dieser Tiefgründigkeit. Aber was ich sagen könnte, ist vielleicht, wenn man mit Goodwill auf diesen Film schaut, dann hat er das Zeug, wenn man es jetzt nicht zu ernst nimmt und zu analytisch oder verkopft drauf schaut oder zur Unterkomplexität jetzt versucht zu kritisieren, dass er insofern unterhaltsam sein kann, dass er einen Ausgangspunkt für ein Gespräch liefert, wie wir das jetzt haben. Und ich finde, wir sind noch nicht richtig abgetaucht. Also weil, was wir vielleicht in einer der künftigen Folgen nochmal machen können, ist ein bisschen auf andere Facetten der Liebe schauen, die über die Dimensionen des Films hinausgehen. Und es wäre vielleicht auch ein bisschen ein unfairer Vorwurf, dem Film das vorzuführen oder vorzuwerfen, dass er das eben nicht zeigt, weil dafür ist er einfach nicht gemacht. Er ist gemacht für einen Popcornabend, sich hinzusetzen, mit Weichzeichner diese Geschichten zu hören und sich davon vielleicht ein bisschen inspirieren oder tragen zu lassen und zu erleben, dass Liebe halt unterschiedliche Facetten haben kann über diese Storys, ja, die bedingungslos sind, wie in der Story, wir tragen den Bruder hier, oder wir sind aufopferungsvoll für den Bruder, oder wir verlieren unsere Frau, unsere heißgeliebte Frau, müssen dann weitermachen, ja, oder dass Liebe auch Transformation bedeutet, dass man sich verändert, weil man aus der Liebe sozusagen unerwiderte Liebe damit umgehen lernen muss, ja, auch wenn es sehr vereinfacht dargestellt ist. Das wäre eine Transformation oder dass Beziehungen auch enden können, selbst das ist ja dargestellt. Dass Liebe auch ein bisschen Illusion ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ja, also die Illusion, dass ich dann doch die Frau meines besten Freundes bekomme oder dann vielleicht auch nicht bekomme. dass Liebe Verantwortung zeigt, nämlich elterliche Verantwortung. Das könnte man dort reinbringen. Oder auch, dass Liebe sehr universelle Kraft hat oder auch überall da ist. Und das ist ja letztendlich das, was mit dem Eingangs- und dann auch Ausgangszitat oder per Perspektive London Heathrow, Leute kommen an, umarmen sich, weil sie sich freuen, wieder da zu sein. Sodass Liebe eigentlich für jeden Menschen irgendwie eine Rolle spielt, weil da sind wir jetzt eben nicht reingetaucht, ja, weil jetzt letztendlich Liebe dafür sorgt, dass wir Beziehungen aufrechterhalten können und mit Leuten dann näher in Kontakt gehen. Ja, und last but not least bringt er natürlich dieses Schmerzthema in der Liebe mit hoch und mit ein bisschen Humor versucht er das Ganze auch an der einen oder anderen Stelle zu sprenkeln. Und das sehen wir dann auch bei der Beziehung beispielsweise zwischen diesem ehemaligen Popstar und seinem Manager zum Beispiel.
Billy Mac.
Genau, der dann auch sagt, Mensch, die Liebe zum Ruhm und die Selbstliebe, der Typ ist ja sehr, sehr selbstbezogen, ja, kann auch mit einer anderen Facette nochmal mit reinschlagen. Also insofern, man kann diese romantische Komödie, wie ich es jetzt mal sage, natürlich auch so hochheben, wie du es gerade getan hast und sagen, das ist mehr als das. Er beleuchtet nämlich Liebe in all ihren Facetten. Und ich glaube, das haben wir jetzt ein Stück weit tatsächlich auch besprochen. Und gleichzeitig kann man natürlich daran kritisieren, wenn man das will. Ja, es ist nicht hoch genug, nicht flach, also nicht elaboriert genug. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Film diesen Anspruch hatte. Und vielleicht wäre er dann auch gar nicht so massentauglich oder so erfolgreich gewesen, wenn man diesen Anspruch hätte. Es ist dann vielleicht eher was für eine Doku, wo man intellektueller auf Liebe tatsächlich dann auch schaut.
Genau. Also ich finde, er hat sich versucht, an diesem Spagat zwischen der Vielzahl an Themen oder die Vielzahl an Themen zu covern und gleichzeitig eine breite Masse zu erreichen. Und ich finde, zum großen Teil ist ihm das auch gelungen. Aber ich will gar nicht so viel reden, weil du hast gerade schon den perfekten Abbinder gefunden. Nämlich, er zeigt uns irgendwie, dass Liebe in all seinen Facetten irgendwie überall da ist. Ist ja auch der Titelsong des Lieds. Nämlich Love is All Around. Im Original von The Trucks, dann in den 90ern nochmal von Wet, Wet, Wet gecovert. Das heißt, heute mal eine etwas andere Folge an Weihnachten über das Phänomen der Weihnachtsfilme, repräsentativ an dem Weihnachtsfilm schlechthin. Ich sage erstmal Dankeschön für deine Perspektiven auf den Film.
Ich fand das sehr anregend, diese Folge mit dir zu machen, weil ich halt weiß, dass dieser Film tatsächlich dass du eine gewisse Liebe zu diesem Film vielleicht sogar hast.
Genau, und auch eine gewisse Vorfreude. Also sozusagen, es ist so dieser Film, der bei mir so meine persönliche Weihnachtszeit einläutet. Und wir haben zu Hause auch eine gewisse Tradition um diesen Film. Also jedes Jahr gibt es diesen Film. Jedes Jahr gibt es so diesen Abend, wo man auf der Couch sitzt und tatsächlich Liebe anschaut. Und es ist das Eingangstor quasi in die Weihnachtszeit, die dann bei uns, ich glaube, vor einer Woche begonnen hat und dann jetzt ein paar Tage andauern darf.
Ja, und die Freude will ich natürlich auch gar nicht schmälern und kann zurückgeben. Ich habe den Film das erste Mal gestern gesehen und er war keineswegs nicht unterhaltsam, sondern er hat mich tatsächlich unterhalten und hat auch dazu geführt, dass wir jetzt so ein Gespräch hier dazu führen können. Deswegen danke nochmal für den Tipp, Christian, und danke für die heutige Folge.
Danke auch an dich, danke an euch fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.